Ja, wir wollen heute miteinander einen Psalm betrachten. Die Psalmen werden uns immer wieder zu einem großen Segen. Sie sind eine Schatzkammer in der Bibel und beschenken uns reich. Sie ermutigen, sie korrigieren, sie fordern heraus, sie faszinieren. Heute beschäftigen wir uns mit Psalm 130. Dieser Psalm ist ziemlich berühmt, auch durch die Kirchenmusik. Er wurde mehrfach vertont, unter anderem ganz berühmt von Johann Sebastian Bach in der berühmten Kantate »Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir«. Und da sind wir schon beim Thema. Der Psalmist ist in ganz tiefer Not. Und aus allertiefster Not ruft er zu Gott und bittet Gott inständig um sein Hören. Wenn wir Not hören, woran denken wir? Was sind die tiefsten Nöte unseres Lebens? Krankheit, vielleicht Arbeitslosigkeit, finanzielle Not, Armut, Streit, zerbrochene Beziehungen, verlassen werden, vielleicht auch Klimaerwärmung, Kriegsangst oder Tod? Aus was für einer tiefen Not hat wohl der uns unbekannte Psalmist Gott angerufen? Ich vermute mal, dass die Not, die der Psalmist hatte, eigentlich auch unsere tiefste Not ist, ohne dass wir das realisieren. Und ich lese diesen beeindruckenden Psalm, Psalm 130, ich lese ihn aus der neuen Genfer Übersetzung und habe das auch hier projiziert. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn. Ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen, ja mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Ich möchte diesen Psalm überschreiben mit dem Titel »Erlösung aus tiefster Not«. Und drei Gedanken beschäftigen uns. Erstens, wenn du die Sünden anrechnest. Zweitens, bei dir ist Vergebung. Und drittens, festbleiben im Glauben. Kommen wir zum ersten Gedanken. Wenn du die Sünden anrechnest. Jetzt wird das Rätsel unserer Einführung gelöst. Welches ist die tiefste Not im Leben des Psalmisten? Erstaunlicherweise nicht Krieg, nicht Hunger, nicht Armut, nicht Krankheit, nicht Liebeskummer, das gab es damals sicher auch schon, nicht Trennungsschmerz, nicht Arbeitslosigkeit. Nein, seine tiefste Not ist seine Sündenlast. Seine Unreinheit, seine Verdorbenheit, seine Schuld vor Gott. Und das ist jetzt doch erstaunlich. Erstaunlich für den Menschen des 21. Jahrhunderts. Das ist uns so fern. Wer denkt denn heute ernsthaft über Sünde nach? Für wen ist das tiefste Lebensnot? Das Thema Sünde und Schuld ist uns nicht nur fern, es ist geradezu anstößig. Es ist anstößig. Ich habe gedacht, wenn ich in die Schweiz komme, in die hochentwickelte Schweiz und über Sünde rede, da denken vielleicht einige, was kommt der von Österreich und redet hier von Sünde? Das ist anstößig. Wir haben ganz andere Nöte, die uns treiben. Vielleicht eben Arbeitslosigkeit, Finanzprobleme, Krankheit, Liebeskummer, Trennungsschmerz, Klimawandel, Kriegsgefahr, aber doch nicht Sündenlast. Was ist denn schon Sünde? Es ist alles scheinbar nicht so ernst. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Unehrlichkeit, ein bisschen Untreue, das macht ja jeder, mindestens in Gedanken. Ein bisschen Wut, ein bisschen Fluchen, nur wenig, ein bisschen Stehlen und sei es nur ein illegaler Download im Internet. Ein bisschen, jetzt tut ja jeder, das ist doch nicht so schlimm, alles nicht so schlimm. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Der katholische Österreicher, wenn man ihn fragt nach Sünde, dann sagt er als erstes, ich habe doch noch niemanden umgebracht. Ich bin nicht wirklich fremd gegangen. Ich habe auch noch nie etwas Großes gestohlen oder über andere falsch geredet oder Falsches behauptet. Ja, das kommt doch ein bisschen vor bei jedem, aber so schlimm ist das doch nicht. Und Götzen? Ich glaube doch an Gott. Und den Namen Gottes missbrauchen, ja, ich fluche kaum, ich habe mich fest im Griff. Der Psalmist ist in einer ganz anderen Situation. Etwas wühlt ihn gewaltig auf. Er hat Angst, richtig Angst. Die Angst macht eine große Not klar. Und so ruft der Psalmist Gott an aus der Not und schreit und fleht: Herr, höre meine Stimme, schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Warum hat der Psalmist Angst? Warum schreit er aus der Tiefe? Nun, der Psalm ist überschrieben mit dem Titel Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Was bedeutet das? Der Psalmist ist auf dem Weg zum Tempel, und damit ist er auf dem Weg zur Begegnung mit Gott. Denn wer in der damaligen Zeit Gott begegnen wollte, der konnte das nur im Tempel tun. Er ging in den Tempel und er begegnete dort dem heiligen Gott, denn Gott wohnte damals im Tempel. Und diese kommende Begegnung des Peters mit Gott führt ihn nun in große Not, macht ihn panisch, bringt ihn in Angst und Schrecken. Warum? Weil er weiß, dass Gott absolut heilig, gerecht und rein ist. Und jetzt empfindet er seine eigene Unzulänglichkeit, seine Unreinheit, seine Schuld, seine Sündenlast. Vor diesem heiligen Gott kann er nicht bestehen. Vor ihn treten kann er nicht. Der Psalmist weiß um seine Verlorenheit. Und er formuliert es so: Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Das ist seine Not. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Der Psalmist weiß, wenn Gott Sünde bewachen und bewahren würde, wie es im Hebräischen wörtlich heißt. Im Hebräischen steht wörtlich, wenn Gott Sünde bewachen und bewahren würde, so ganz genau bewachen und bewahren würde, wenn er sie anrechnen würde, wenn er sie im Gedächtnis behalten würde, wenn er sie wie versiegelt in Verwahrung halten würde, um sie, wenn das Maß voll ist, zu ahnden, dann hätte der Mensch keine Chance. Dann könnte keiner vor ihm bestehen. Dem Strafgericht Gottes kann niemand entfliehen, kann niemand widerstehen. Das wusste der Psalmist. Der alttestamentliche Prophet Nahum formuliert so: Wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, die Felsen bersten durch ihn. Nahum 1, Vers 6. Oder Malachi schreibt: Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Malachi 3, Vers 2. Was können wir hier sehen? Zwei interessante Einsichten, die sehr wichtig sind. Erstens, der Psalmist hat eine realistische Sicht über Gott. Und der Psalmist hat zweitens eine realistische Sicht seiner selbst. Das bedeutet, der Psalmist weiß um die absolute Heiligkeit, Reinheit und Gerechtigkeit Gottes. Und er kennt und bekennt seine eigene Unfähigkeit, heilig, rein und gerecht zu sein. Er kennt seine Sündenlast. Er kennt seine Schwachheit. Er kennt seine Schuld. Und ich glaube, dass der Mensch des Alten Bundes, des Alten Testaments, es leichter gehabt hat als wir heute. Der Gläubige zur Zeit des Alten Testaments wurde geradezu erzogen, Gottes Heiligkeit zu erkennen. Denken wir nur beispielsweise an die 10 Gebote. Wenn diese ganz ernst genommen werden, so wie sie gemeint sind und so wie sie später, viel später einmal Jesus ausgelegt hat, dann zeigen sie die Schuldenlast des Menschen angesichts der Heiligkeit Gottes extrem. Oder denken wir an etwas ganz anderes, was Ihnen, was euch vielleicht auch schon begegnet ist beim Bibellesen, im Alten Testament diese Reinheitsgebote. Die Reinheitsgebote in der Tora, im Gesetz des Mose, niedergelegt in 3. Mose 11 bis 15. Also wenn man sich mal dahin verirrt und das liest, vielleicht sollte man sich nicht verirren, sondern bewusst mal hingehen und das lesen. Wenn man dahin kommt, diese Reinheitsgebote, reines und unreines Essen, Verunreinigung durch Infektionen, Verunreinigung durch die Berührung von Toten, Verunreinigung durch Körperflüssigkeiten. Was ist das? All dies, ich kann nicht näher darauf eingehen, aber ich glaube, dass all dies dem alttestamentlichen Gläubigen im Alltag klar gemacht hat, dass er längst nicht so ist, wie er sein sollte. Diese Reinheitsgebote zeigen Folgendes. Man wird sogar beiläufig schuldig, ohne dass man das realisiert. Das zeigen sie. Und Schuld muss bestraft werden. Das ist die vieler Stellen, die Aussagen des Alten Testaments. Wie hart Gott oft durchgegriffen hat, beispielsweise in der Wüstenwanderung. Da wurden Rebellen vernichtet. Oder denken wir selbst an Mose. Der hat in der Wut einmal über sein störrisches Volk den Felsen geschlagen, anstatt zu ihm zu reden, wie ihm geboten war. Und weil er den Felsen in der Wut geschlagen hat, statt zu reden zum Felsen, durfte er das verheißene Land nur aus der Ferne sehen, aber nicht betreten. Da würden wir sagen, also hey, was für eine extreme Sanktion für so eine kleine Sache, statt zum Felsen reden, den Felsen schlagen. Also da kann man schon in vielen Berichten und Geschichten aus dem Alten Testament erschüttert sein und zittern und denken, was für ein heiliger Gott. Wir haben es heute schwerer. Bis auf zu viel Zucker im Kaffee und der Cremeschnitte kennen wir keine Sünden mehr. Oder heute sagt man, ich habe gesündigt, ich habe eine Cremeschnitte gegessen, dabei bin ich eh schon viel zu stark. Wir haben es echt ein bisschen schwierig mit Sünde. Alles wird relativiert und entschuldigt. Bis hin zu der fatalen Ausrede, so bin ich halt. Ich bin wenigstens authentisch. Oder das finde ich interessant. Die so locker vom Hocker sagen, ich bin halt authentisch, die entschuldigen damit ihre Fehler. So bin ich halt. Kann nichts machen. Bin authentisch. Wer erschrickt noch über seine Schuld angesichts der Heiligkeit Gottes? Viele nicht mehr. Die meisten Menschen um uns herum überhaupt nicht. Manchmal auch Kirchgänger nicht, erschrecken nicht mehr. Der liebe Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, ist nicht ganz zurechnungsfähig. Ein alter, milder Greis, der nicht alles mitkriegt. So schlimm ist das alles eh nicht. Aber der Psalmist auf dem Weg zur Begegnung mit Gott empfindet ganz anders. Er empfindet richtig. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, oh Herr? Das ist seine Not, das ist sein Gebet. Und in diesem Vers finden wir ein interessantes Spiel mit den Gottesnamen, der Bedeutung hat. Hier steht im Hebräischen, wenn du, Jahwe, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Adonai? Jahwe ist der Gottesname, in dem Gott den Menschen rettet. Beispielsweise deutlich im Namen Jesu. Jehoshua bedeutet Jahwe rettet. Der Name Jesus bedeutet Jahwe rettet. Adonai dagegen bezeichnet Gott den Herrn als strengen und gerechten Richter. Der Psalmist sagt hier also Folgendes. Wenn Jahwe die Sünden aufbewahren und anrechnen würde, dann könnte niemand vor Adonai, dem Richter, bestehen. Es geht also eben gerade darum, ich will es betonen, wir brauchen eine realistische Sicht über unseren heiligen und gerechten und reinen Gott, bei dem es keinen Schatten der Finsternis gibt, und wir brauchen eine realistische Sicht über uns selbst, die wir viele Schatten haben, viele dunkle Flecken. Wenn wir Zeit hätten, würden wir jetzt die Bergpredigt beispielsweise betrachten und unter anderem dort finden, dass wir alle Mörder sind und Ehebrecher. Denn Jesus macht klar, dass wir Gesetzesübertreter sind, nur schon dann, wenn wir falsch denken und falsch empfinden. Ich denke, dass wir alle nur schwer verstehen können, wie leicht wir schuldig werden vor Gott und Menschen. Aber wenn wir vielleicht einmal so unsere Gedanken analysieren würden, so die Gedanken eines Tages. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Beim Autofahren beispielsweise. Der Trottel vor mir, wie fährt er schon wieder? Oder denken wir an die Menschen, mit denen wir Gemeinschaft haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Wie viel Ärger wir da innerlich haben. Oder auch wie schnell illegitime Gedanken und illegitimes Verlangen. Oder denken wir an unsere Ehen und Familien. Wie viel läuft da im Verborgenen schief an Egoismus, Faulheit, Bequemlichkeit, Hass, Wut, Verachtung. Und unsere Gemeinden? Wie viele unreine Motive, wie viel Ehrsucht, wie viel unsinniges Beleidigtsein mit entsprechendem Rückzug, wie viel verborgenes Rächen, wie viel hintenherum böses Reden, heimlich verleumden. Rein und unrein. Wie schnell sind wir unrein? Wir merken es gar nicht. Und jetzt, wie können wir dem heiligen Gott, dem Gerechten und Reinen begegnen? Der zweite Punkt, bei dir ist Vergebung. Die Not kann nicht krass genug beschrieben werden. Ja, unsere Sündenlast ist objektiv gesehen unsere größte Not, auch wenn wir das nicht so empfinden. Warum? Weil wir alle unweigerlich früher oder später diesem heiligen Gott begegnen werden. Und dann stellt sich wirklich die Frage, wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, oh Herr? Und jetzt, in diese Not hinein, formuliert, wohlverstanden, etwa 1000 Jahre vor Jesus, bevor Jehoshua, der in dem Jahr rettet, in diese Welt kam, der Psalmist, für sich selbst und prophetisch, doch bei dir gibt es Vergebung, damit Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Doch bei dir gibt es Vergebung. Unglaublich. Jahwe richtet nicht, er vergibt. Wörtlich steht im Text, beim Herrn ist die Willigkeit zur Vergebung. Er ist willig zu vergeben, er will vergeben. Und in Psalm 79, Vers 9 wird das so formuliert, er vergibt um seines Namens willen. Er vergibt um seines Namens willen. Was bedeutet das? Vergebung ist ein Geschenk. Reine Gnade. Sie geschieht aus ihm, von ihm. Er ist der Urheber des Heils. Um seines Namens willen. Und jetzt sind wir mitten im Alten Testament eigentlich bei einer paulinischen, neutestamentlichen Botschaft angelangt. Mitten im Alten Testament. Was für ein gewaltiges Wort diese Bibel. Ein zentrales Thema gibt es hier. Es gibt Vergebung der Sünden aus Gnade. Gott schafft Heil. Das lässt jeden Selbstruhm zu Schanden werden. Es gibt keinen Anteil des Menschen. Es ist sein Tun. Und jetzt schauen wir ins Neue Testament und finden das, was der Psalmist hier 1000 Jahre vor Jesus geschrieben hat, bestätigt bei Paulus. Paulus formuliert es so im Epheserbrief, Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9. Da steht, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sondern sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Bei Jahwe, in Jehoshua ist Vergebung. Das wissen wir, die wir mehr von der Heilsgeschichte kennen, als der Psalmist damals wusste. Wir wissen, dass gerade darum Jesus in diese Welt gekommen ist, um deine und meine Sündenlast hinauf ans Kreuz zu schleppen. Genau dort hat Adonai, der gerechte Richter, die Sünde verurteilt und den Sünder bestraft am Kreuz von Golgatha. Den Stellvertreter der Sünder bestraft, Jesus. Ein unfassbarer Vorgang. Oder die Bibel zeigt uns, Sünde ist ganz ernst. Gott ist ganz heilig. Aber es gibt Erlösung, weil Jesus, der Sohn Gottes, das Gericht auf sich genommen hat. Das Gericht über deine, ihre und meine Schuld. Sünde ist durchaus ernst, sie muss bestraft werden. Sie wurde bestraft. Gott selbst hat in Jesus Christus sich selbst gerichtet für uns am Kreuz von Golgatha. Was für ein großes Geheimnis. Liebe Zuhörer, liebe Geschwister, das ist etwas ganz Ernstes und etwas ganz Gewaltiges, an das wir uns nie gewöhnen dürfen. Unsere Sündenlast ist ernst. So ernst, dass Jesus stellvertretend dafür sterben musste. Und er hat es getan. Und er hat es überwunden. Er ist wieder auferstanden. Er lebt und er schenkt neues Leben. Unser Psalmist ist in großer Not. Er erschreckt über seiner Sündenlast und über der Heiligkeit Gottes, über dem heiligen Gott, dem er bald begegnen wird. Es ist gut, wenn wir uns dieser Not auch bewusst werden und erschrecken, denn auch wir werden ja bald einmal Gott begegnen. Aber gleichzeitig dürfen wir zuversichtlich wissen, doch bei dir gibt es Vergebung. Bei dir gibt es Vergebung. Das macht uns froh, so wie der Psalmist schreibt, froh und ehrfürchtig. Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Wer so begnadigt ist, und jeder darf so begnadigt werden, jeder. Wer es noch nicht ist, hier heute Morgen, der darf heute zu Jesus kommen und diese Begnadigung annehmen. In einem einfachen Gebet. Wer das erleben durfte, wer seine Reinigung erleben durfte, durch das Werk Jesu am Kreuz von Golgatha, der kommt gewaltig ins Loben und ins Preisen Gottes. Und zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf einen letzten Punkt eingehen. Was ist denn eigentlich die Voraussetzung, um dieses wunderbare Erlösungswerk erleben zu dürfen? Der Psalmist redet in den letzten Versen vom Glauben. In den nächsten drei Versen, Vers 5 bis 7, kommt das Wort Harren immer wieder vor. Und dieses Wort bedeutet eigentlich Vertrauen auf. Vertrauen auf. Ich hoffe auf den Herrn. Aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn. Mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Hoffen, vertrauen. Das kommt uns neutestamentlichen Christen ja sehr bekannt vor. Es geht um den Glauben. Der Glaube ist der Schlüssel zur Rettung, das wissen wir. Allerdings wird hier etwas ganz Interessantes zu diesem Thema gesagt. Der Psalmist sagt, aus tiefster Seele glaube ich, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Und das finde ich schon wichtig. Was bringt damit der Psalmist zum Ausdruck? Der Psalmist bringt damit zum Ausdruck, mein Glaube ist meine ganze Existenz. Aus tiefster Seele. Aus meiner ganzen Existenz heraus. Meine ganze Existenz ist geprägt von diesem Vertrauen auf Gott. Also es ist nicht so, dass Glaube noch etwas Zusätzliches ist zum Beruf und zur Familie und zu den Hobbys, die wir haben. Also wir haben Hobbys, wir haben Familie, wir haben Beruf und jetzt haben wir auch noch ein bisschen Glauben. Nein. Der Glaube ist die ganze Existenz. Das macht alle Lebensbereiche des Psalmisten aus. Aus tiefster Seele harre ich und hoffe ich auf Gott. Und dann sagt er noch etwas Interessantes. Er sagt in Vers 5, ich warte auf sein rettendes Wort. Jetzt könnte ja jemand sagen, ja, woher habe ich die Gewissheit? Die Gewissheit, dass wenn ich glaube und harre und hoffe, dass dann meine Schuldenlast getilgt ist. Woher habe ich die Gewissheit? Ich habe die Gewissheit aus dem Wort. Und im Wort Gottes steht in 1. Johannes 1, Vers 9, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Was für eine Zusage. Auf was harre ich? Worauf hoffe ich? Worauf bin ich mit Gewissheit ausgerüstet? Meine ganze Seele ist gewiss, dass dann, wenn ich meine Schuld bekenne, Jesus mir meine Schuld vergibt. Und dieser Vers finde ich ja interessant. Es steht, er vergibt uns unsere Sünden, wenn wir sie bekennen. Und dann steht noch, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das gibt ja eben Dinge, wie wir gesehen haben, mit rein und unrein, die uns gar nicht so bewusst sind. Und ich finde es irgendwie interessant, dass hier steht, wenn du eine Sünde erkennst und sie Jesus bekennst, dann kommt gerade eine Generalreinigung. Wird alles gerade wieder in Ordnung gebracht. Auch das, was mir nicht bewusst ist. Was für ein wunderbarer, wunderbarer Gott, den wir haben. Und ich möchte euch etwas einprägen, was diese Predigt zusammenfasst, was der Psalmist hier zum Ausdruck bringt. Das ist in der Redeemer-Bewegung, das ist eine moderne Gemeindebewegung in den USA, quasi als DNA, als wichtigstes Prinzip formuliert worden. Und das bringt diesen Psalm, fasst ihn gut zusammen. Da steht, oder da wird gesagt, ich habe es hier projiziert, ich bin vor Gott viel schuldiger, als ich je gedacht hätte. Das haben wir gesehen in diesem Psalm. Bin vor Gott viel schuldiger, als ich je gedacht hätte. Aber von ihm viel mehr geliebt, als ich je erhofft hätte. Das haben wir auch gesehen in diesem Psalm. Er vergibt. Jehoshua rettet. Er hat die Schuld auf sich genommen. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Nicht verharmlosen. Ja, ist eh nicht so schlimm alles. bin eher einigermaßen in Ordnung. Es gibt noch viel Schlechtere als ich. Das ist nicht die Lösung. Sondern die Lösung ist erkennen, Herr, ich brauche dich, du bist so heilig und ich bin so mangelhaft. Ich bin vor Gott viel schuldiger, als ich je gedacht hätte, aber von ihm viel, viel, viel mehr geliebt, als ich je erhofft hätte. Das ist Evangelium. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich möchte dir so danken für diesen Psalm mitten im Alten Testament, der uns so etwas Wichtiges zeigt. Wir sind längst nicht so, wie wir sein sollten, Herr. Wir bekennen das. Wir werden immer wieder unrein, wir merken es nicht einmal. Wir sind von Natur aus unrein. Aber du hast all das auf dich genommen und bist stellvertretend für uns, für mich am Kreuz von Golgatha gestorben. Deine Liebe ist viel größer, als ich je erhofft hätte. Ich möchte dir dafür von ganzem Herzen danken. Amen.